wie schallt's von der Höhe.
Herr Prokopetz, wie kommt man eigentlich auf die Idee, als Österreicher einen deutschen Berg im Mittelpunkt eines solchen Bühnenstücks zu stellen?
Also nachdem die ganze Idee eine, oder die Initialzündung zu diesem, nennen wir es Werk, eine Sache war, die in bester Laune, sage ich einmal, entstanden ist und rein spielerisch und überhaupt nicht beabsichtigt war, jemals was daraus zu machen, wenn nicht ein Mensch, der das gehört hat, wie wir uns darüber einfach im Scherz unterhalten haben, gesagt, Kind, aus dem müsst ihr was machen, das ist unglaublich, wäre daraus gar nichts geworden. Und der Watzmann ist einfach gefallen als Name. Und ich glaube, dass der Name Watzmann an sich ist ja bei aller Tragik, die dieser Berg ja historisch und so weiter hat, aber trotz allem ein witziger Name. Nicht würde das heißen, der Großglockner ruft, glaube ich, wäre das nicht dieser Erfolg geworden. Und so hat sich das einfach ergeben, ohne dass jemand mit dem geringsten Kalkül irgendwas ausgesucht hätte.
Ist man eigentlich hingegangen und hat das Stück von Anfang an generalstabsmäßig geplant oder hat sich das mehr so alles ergeben?
Dieses Stück hat sich spielerisch ergeben. Wir waren drei junge Künstler, sage ich mal, und haben einfach in diese Rollen geschlüpft und haben also Spielfreude im Alltag an den Tag gelegt, haben auch, ich weiß nicht, beim Bäcker so bestellt, wie wir da gesprochen haben und so weiter und haben also dieses zunächst einmal österreichische oder überhaupt dieses Blut und Boden und dieses Volksgetümel, was er damals begonnen hat, schon einfach auf die Schaufel zu nehmen, wie man sagt. Und wir haben es, weil wir Gegner davon waren, natürlich damals Underground, Frank Zappa, Jimi Hendrix etc. Und haben das einfach kabarettistisch, wenn man will, sogar aufgearbeitet. Und wie gesagt, wenn uns keiner gesagt hätte, macht's was draus, wäre vielleicht gar nichts draus entstanden. Also diesem Herrn, ein gewisser Harro, ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, ist es zu verdanken, dass wir das niedergeschrieben haben und Lieder dazu geschrieben haben. Zunächst aber nur aus Spaß und der Freude.
Wie hat sich das dann trotzdem so weiterentwickelt, dass es ja Kult ist?
Das hat dann dieser, wie gesagt, der Harro hat es dann einem Redakteur von Ö1 gegeben, das ist der österreichische Kultursender, und der hat den haben wir das vorgespielt und der hat gesagt, also das gefällt ihm sehr gut und er macht daraus in der Serie das neue Hörspiel, eine Geschichte, die hat 20 Minuten gedauert, hat glaube ich drei Lieder gehabt und die Geschichte war, der Bube auf, der Vater sagt nein, der Bube geht trotzdem auf, der Bube steht da, der Vater wird wahnsinnig, geht auch hinauf. Das ist ja in kurzen Worten der Grundplot des Stücks. Und ja, dann ist das dort gespielt worden in Ö1 und dann hat das ein Plattenmensch gehört von einer, und der hat gesagt, ich will eine Langspielplatte machen, aber 20 Minuten sind für die Langspielplatte zu wenig, dann haben wir die Geiltalerin dazu erfunden. Und so ist dieses Stück ständig gewachsen. Dann hat das wer gehört, der will das auch im Theater aufführen, als Rockkabarett oder szenisches Rockkonzert, wie auch immer. Und dann war es wieder zu kurz, mussten wir es wieder auf 90 Minuten dehnen. Und so ist dieser Watzmann so im Laufe der mittlerweile Jahrzehnte so ein ständiges Work in Progress. Der ist nie fertig. Auch für jede Tournee kommt was Neues dazu, wird was umgeändert und so weiter und so weiter. Also diesmal sind auch zwei neue Lieder dabei. So etwas ist wieder weggefallen, was hier auf der Bühne nicht so gut ginge und so weiter. Also es ist ein unvollendetes Ding, das jede, auch wenn es andere Theatergruppen spielen, auch für sich herrichten und auch von dem Verlag auch, also man das nicht ganz, wie sagt man, verblödeln, weil verblödeln kann man sich gar nicht, es ist ja eh schon an der Grenze des Dadaismus. Kriegen die Bearbeitungserlaubnis und werden wird in allen möglichen Dingen, dieser Basic Plot wird aufgeführt. Nicht?
Wenn man jetzt zum ersten Mal auf diese Bühne kommt, ist die sehr beeindruckend? Hat man sich das so vorgestellt? Weil es ist ja wahrscheinlich eine komplett andere Herausforderung wie in einem klassischen Theater oder einer Konzertbühne.
Also wie ich voriges Jahr mit der Gitti Recher, unserer Regisseurin, und unserem Produzenten Peter Fröstl dahergefahren bin, und die Bühne gesehen, war ich in der Sekunde begeistert. Nicht? Und habe also sofort, weiß ich, Fackelzüge, das alles nicht geht. Aber also wenn es eine Bühne und ein Stück gibt, das zusammengehören, dann ist es Also es ist der Watzmann und die Luisenburger Bühne, denn diese Situation haben immer mit viel Mühe und sehr talentierten und motivierten Bühnenbildern herstellen müssen, nicht? Das Einzige, was wir hier nicht haben, so richtig, ist dieser Berg, dieser Gemalte und dieser. Aber brauchen wir nicht immer den wunderbaren Felsen, der den so gut symbolisiert, dass selbst das nicht notwendig ist. Und wenn man da hinaufdeutet und sagt, da wart's man, dann kann sich das jeder vorstellen. Ja, also ich war begeistert von dieser Bühne und wir haben dann gesehen bei den Proben, dass es nicht so einfach ist, eine große Bühne zu bespielen, und viel schwieriger ist es, eine Guckkastenbühne zu bespielen, die ja, ich sage mal, zwei Drittel kleiner ist, möchte ich einmal sagen. Noch dazu, wo die Spielfläche für die Darsteller auf einer Guckkastenbühne noch kleiner ist, weil dann eben die Band ja steht, nicht? Also muss man hier weitaus plakativer spielen und das ganz langsamer sprechen und so. Wir müssen auch ein bisschen vom Dialekt hier abrücken, denn wenn gestern hat er bei der ersten Hauptprobe der Michael Lerchenberg gesagt, also wenn ihr so redet, verstecken euch nur die Oberpfälzer. Also werden wir das zurücknehmen. Also aber da sind wir gewohnt. Wir haben gespielt in Frankfurt, haben wir müssen auch uns zurücknehmen. Also nachdem wir das ja alle schon 150 Mal gespielt haben, kein Problem, sich da anzupassen.
Muss man sich auch als Musiker und Schauspieler an so eine Bühne gewöhnen? Sie spielen ja selber mit. Sie sind ja dann von der Bühne gewöhnt. Das ist ja wahrscheinlich eine andere Dimension.
Na natürlich, die Gänge sind länger, man muss sie füllen, man muss auch plakativer gehen. Also ich habe mir zum Beispiel für diese Ding ein steifes Bein angeeignet. Also wie sagt man, plakativer ist, um das in Ausdruck machen zu reden. Man muss langsamer sprechen, man muss größere Gesten machen, kleine Geschichten funktionieren hier natürlich nicht, ja maximal bis in die dritte Reihe. Also man muss da ziemlich plakativ spielen, meine ich. Gerade ein Stück, das per se so plakativ ist, nicht? Und das eigentlich durch kleine Szenen etwas, wie soll ich sagen, Subtileres bekommen sollte, das fällt hier weg. Also hier ist volle Kanne, wie man sagt, und also gefragt ist, wenn man will, perfektionierte Outrage. Ja.
Ist das Stück jetzt eine Persiflage auf Komödienstadel und Volksmusiksendungen oder ist es eher, ich sag mal, grober Unfug?
Naja, die Grenze zwischen dem einen ist schwimmend. Nicht? Das ist eine Schwimmend. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es gibt. Allerdings ist das eine verschwindende Minderheit, die erst nach den 10 Minuten gehen, weil sie glauben, es empfängt sie jetzt ein volkstümliches Stück mit Schuhplatteln und schönen Jodlern, und sie sehen dann, dass man sich über sie und ihre bis dahin gehabten Ideale oder Geschmacksrichtungen oder lustig macht und sie eigentlich verarscht, wenn man das so sagen kann. Die meisten bleiben, weil sie erkennen, das ist nicht nur eine Verulkung dieses Genres. Natürlich ist es eine Verulkung dieses Genres, und ich glaube, dieses Genre verdient auch Verulkung bis zum Exzess, meiner persönlichen Meinung nach. Es spielt aber auch, wenn man will, auch von den Autoren in keiner Weise beabsichtigt oder zumindest nicht bewusst oder beabsichtigt und auch nicht mit Kalkül gemacht. Es spielt ja auch mit so ein bisschen Anti-Blut und Boden. Es spielt ein bisschen mit ein Antikatholizismus ein wenig, also dieser erdige, dieser sture, fundamentalistische, spielt auch ein bisschen mit. Es spielt ein bisschen mit, wenn ich mich jetzt ganz versteigen will, die bipolare Rezeption unserer Welt. Wir nehmen ja die Welt dualistisch wahr, nicht Tag, Nacht, ja, nein, oben, unten, auf, wie, obi und so weiter. Es spielt ein bisschen der Generationenkonflikt mit der Burbe auf, wie der Vater sagt, aber auch wie der Burge trotzdem auf, wird dann von einer Gesandten des Teufels quasi von der Geiterin noch bestärkt hinaufzugehen, und der Vater wird wahnsinnig und geht auch hinauf, und das Stück bricht dort ab, wo man nicht weiß, kommt er auf, stürzt er ab, sondern er ist am Weg hinauf wahnsinnig geworden, und so hört das Stück auch nicht. Also man kann es auf der einen Seite, es ist ein Spaß, ein derber Spaß. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein bisschen ein Gleichnis und eine kleine Symbolik für etwas Höheres drinnen. Aber wenn mich wer fragt, sage ich, ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, warum das Stück Kult geworden ist. Vielleicht gerade deswegen, weil es sich jeder präzisen Erklärung entzieht. Also wenn was Kult wird, so wie damals Kodo in Deutschland, sich, was aus Deutschland in Europa verkauft, ich wurde mich einer gefragt, warum, ich sage, ich weiß es nicht. Das irgendwann entzieht sich das Werk den Autoren und dann könnte ich nichts mehr Gültiges darüber sagen.
Letzte Frage, waren Sie schon mal selbst persönlich auf dem Watzmann? Die Frage musste ja kommen.
Nein, ich war noch nie in meinem Leben auf dem Watzmann. Ich war mal schon am Großglockner.
Dankeschön. Und für die Vorstellungen toi toi toi.
Danke vielmals.